Ich glaube, wir können sie nur noch den so aufnehmen.
Wir können ja einfach ein kleines ASMR draus machen, oder?
Entweder machen wir so einen ASMR-Podcast draus oder wir machen mal wieder so eine Jazz-Folge, wo wir die ganze Zeit nur so reden. Und das, wir stellen uns einfach vor, es ist jetzt Donnerstag gegen 23.48 Uhr auf dem Deutschland, also Deutschland Radio Kultur. Hm. Und wir stellen jetzt gerade die neueste Entdeckung aus der Jazz Underground-Szene aus Seattle vor. Ein Trio aus Sopransaxophonen, Triangel und
Blockflöte.
Und einer ausgewanderten mittelsächsischen Gemeindepädagogin an der Blockflöte.
Ich sehe deine Einsamkeit. Ich weiß, dein Weg ist noch sehr weit. Ich spüre, dass du traurig bist. Da ist es wichtig, dass du nie vergisst. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco. Das sag ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Ja, und mit diesem wundervollen Intro von Christian Steifen grüße ich euch alle. Eine Flasche Bier zur 91. Folge. Zur 91.
Der Folge. Heißt nicht wirklich so, geil. Das ist doch Quatsch.
Doch, sein Künstlername ist Christian Steifen, doch. Kannst du gerne nachgoogeln.
Nee, ist okay.
Ja, und ja, ob das jetzt ein Künstler ist, da auch darüber lässt sich streiten. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mir zugeschaltet aus Hiddensee, wo es tatsächlich nur sehr wenig Internet gibt, aber es scheint doch möglich zu sein. Mein warmer Bruder Justus Geilhufe.
Hallo.
Und ich aus meiner neunstündigen Konferenzhöhle jetzt diesen Podcast zugeschaltet. Mein Name ist Max Schädlich. Und wir werden jetzt die nächste Stunde euch wieder verköstigen mit allerlei Gesäusel, wichtigen, deepen Sachen, aber auch oberflächlichen, flächlichen Sachen.
Was haben wir heute?
Hallo, Jussi.
Jetzt, hey. Das, weil du das letzte Mal beim Podcast so, da hast du dich so unter Spannung gesetzt gefühlt, weil du nicht genau wusstest, wann du jetzt einsteigen kannst. Das hast du jetzt mal mir heimgezahlt.
Ich habe jetzt einfach mal auch so einen richtigen, so einen Anfangs. Ja.
Und wo man eben nicht genau
so
weiß.
So ein Vorwort erstmal.
Genau. Und wo man eben nicht genau weiß, wo will er denn jetzt hin? Was für ein Hirni kommt denn jetzt noch? Jetzt merke ich mal, wie du dich immer fühlst mit mir. Aber erstmal Glück auf. Oder wie die Einheimischen sagen hier, Wenoth.
Ozapft is.
Wie bitte?
Ich dachte, die sagen Ozapft is. Ich muss kurz erläutern, warum ich dieses Intro-Lied gewählt habe.
Stimmt, ja, mach das erstmal.
Ich dachte gerade, ich hatte nämlich Kopfschmerzen und dachte so, jetzt zur Podcast-Aufnahme zwirbelst du dir eins richtig in die Sakristei. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich kein Bier mehr habe. Und das hat so viel Frust ausgelöst bei mir, dass ich nur noch dieses Lied hatte, womit ich mich jetzt die nächste Stunde über Wasser retten halten muss.
Und was trinkst du da jetzt?
Ich habe tatsächlich gerade einen True Fruits Saft getrunken.
Oh. Ja, ich trinke Gin.
Gin.
Trinke Gin.
Ja, aber und läuft das da aber gut im Workflow dann so mit Lesen, Schreiben und Ginnen?
Na, ich mache wirklich viel Familienzeit jetzt, weil meine Frau ist so ein bisschen genervt. Also nicht genervt. Meine Frau ist eigentlich nie von mir, das ist ganz wichtig, jetzt mal zu betonen, meine Frau ist wirklich nie genervt von mir. Sondern immer nur super verknallt.
Ihr seid immer noch in der Verliebtheitsphase, oder?
Und die kommt jetzt erst. Die kommt jetzt erst. Nee, und die, und die hatte aber, weil ich hatte gestern, letzte Woche war ja Dixieland, Dresdner Dixieland. Festival bei uns auf dem Hof und die, vorm Urlaub musste echt viel organisiert werden und eben dann auf der, das kann ich schon verstehen, und eben auf der Fahrt
Und Samstag vor allem haben wir noch total viel mit den Bauleuten telefoniert, mit denen aus dem Kirchenvorstand, die halt da jetzt die ganze Zeit auf der Baustelle stehen. Solche Sachen so. Und dann eben gestern hatte ich halt Glaubenskurs. Sonntag und Montag habe ich die ganze Zeit hier im Pfarramt gefühlt verbracht, weil ich versucht habe, mein Glaubenskursvideo hochzuladen, was natürlich nicht funktioniert hat. Ich habe das 24 Stunden dort auf dem Schreibtisch stehen gehabt. Dann waren 7% von einem 20-Minuten-Video hochgeladen. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann lassen wir das halt genau, dann eben gestern online Glaubenskurs und so weiter. Und dann sagte meine Frau eben irgendwann, Jesus, du hast doch einfach mal Urlaub. Und da habe ich gesagt, Jesus hatte auch nie Urlaub. Und da hat sie gesagt, ja, aber du bist halt auch einfach nicht Jesus. Und da habe ich gesagt, das ist hilfreich.
Oh shit, Mic drop.
Das ist hilfreich. Manchmal muss gerade mir das gesagt werden und deswegen habe ich heute viel von mir gemacht und ich mache es jetzt mal so, dass ich morgens, Johann schläft gerade wahnsinnig lange, so bis kurz vor 7.
Wie ich.
Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass der Popschutz nicht mit ist. Okay. Und dass ich morgens eben immer so eine halbe Stunde eben diese Dietrich von Freiberg Monographie lese, dann ist viel spazieren gehen, mittags korrigiere ich eben das Buch weiter und abends dann eben Glaubenskurs, Podcast, ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben, ein bisschen Korrespondenz. Ja, bei Thomas Mann heißt das ja immer zum Beispiel eben Korrespondenz oder Forschung. Und so ist das eben bei mir auch. Und jetzt trinke ich mal, ich habe mir gerade den Gin hier eingeschüttet und jetzt trinke ich mal.
Roberto Blanco hätte jetzt an der Stelle übrigens gesagt, ein bisschen Spaß muss sein.
Ein toller Mensch, der viel für den Erhalt dieses Landes und die Stimmung in der Gemeinschaft beigetragen hat. Alles Menschen, die zunehmend in Vergessenheit geraten, unter dem Eindruck einer neuen, sag ich mal, Sturm- und Drangzeit, die, glaube ich, so ähnlich wie Größen, so wie Heino Jäger, Gus Backus, alles Leute, die völlig unter den Radar gekommen sind, weil eben jetzt andere Werte zählen. Der letzte, der sich gerade noch so halten kann, ist Thomas Kochschalk, oder wie er heißt, der jetzt einmal im Jahr noch Wetten, dass für 18 Millionen Deutsche moderieren.
Aber kommt doch jetzt wieder. Es war doch jetzt hier wieder 7 Tage, 7 Köpfe, kommt doch wieder auch wieder zurück jetzt. Kommt doch alles zurück. Wie Felix Lobrecht diese Woche in seiner Insta-Story gesagt hat, so, ja hier, guck mal jetzt 20 Jahre danach, wollen wir einfach mal was Neues machen? Und da gucken die Leute sich in der Redaktion so an und sagen so, ach nö, komm. Und jetzt werden sie bestimmt hier Bruno Kanz oder was anrufen und sagen, hier Bruder, mach doch mal 7 Tage, 7 Köpfe. Ja. Weil hier Stefan Raab ist ja auch schon back. Also es kommt ja alles wieder, ne? Steht ja aber auch schon in der Bibel bei Salomo, ne? Es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Also tja, das werden die sich auch immer sagen in ihren Redaktionen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch in den ÖR wie auch der ProSiebenSat.1 AG wird glaube ich, ich glaube, die starten immer mit Bibellesen jeden Tag und dann.
Ja, insofern, sorry, Grüße gehen raus.
Mensch, die. oder gerade so bei der DGETO, ja, also diese große Firma, die gerade den Wohlfühlfreitag so festgelegt hat, also die also Rosamunde Pilcher und sowas, das ist die DGETO, also die Produktionsfirma, die viel für den Öffentlich-Rechtlichen übernimmt, wo die Chefin davon, Frau Strobel, ja, die Frau von Thomas Strobel, früherer Innenminister von Baden-Württemberg. Ja, jetzt staunt
Bruder,
ihr.
Du kennst immer Leute. Ja, da staune ich wirklich, was du für Leute immer kennst.
Und die Tochter von Wolfgang Schäuble.
Schäuble.
Ja, Thomas Strobel. Thomas Strobel ist der Schwiegersohn vom Wolfgang Schäuble. Den großartigen Satz mal zu Christine Lagarde gesagt hat, du bist ja auf Englisch fast noch besser wie auf Französisch. Ja. für mehr boulevardeske Beobachtungen aus dem Politik- und Wirtschaftsbetrieb einfach mir auf Instagram folgen. Nee, ich bin richtig gut. Muss ich wirklich sagen, ich du bin richtig, richtig im Urlaubsmodus.
Ja. Du bist richtig im Urlaubsmodus, man merkt das schon.
Das Meer
ja.
tut mir wirklich richtig gut.
Ja, man merkt das, ja.
Also ich trage heute vielleicht ein bisschen viel auf meinen Schultern. Ja, weil, was war das für eine 9-Stunden-Konfi bei dir?
Also ich war heute bei MIDI und da ging es um Evangelisation, also Fachkonferenz ja. Evangelisation. Geht morgen ja, auch ja. nochmal weiter, leider bis Mittag.
Ja.
Und ist, ich weiß auch nicht, lass nicht drüber reden.
Ich war so ein bisschen mal, das ist natürlich jetzt, also ich bitte das richtig einzuordnen. Ich weiß nicht, ob das damals der neue Chef, also MIDI ist das Amt für missionarische Dienste in Berlin. Riesending. Mhm. Das ist aber so ein bisschen wie bei anderen Missionswerken, das ist jetzt, also sozusagen, da wird jetzt nicht permanent drüber nachgedacht, wie man Glaubenskurse anbietet, sondern die machen.
Die kochen auch nur mit Wasser.
Das hast du jetzt gesagt. Und der neue, ich bin ja Bartforscher. Und war deshalb eigentlich sehr oft, habe das jetzt langsam ein bisschen aufgegeben, weil ich gerade nicht so richtig den Sinn drin sehe, war ich sehr, sehr oft bei den Bart-Konferenzen in Princeton oder eben auf dem Leuenberg in der Schweiz. Und da gab es mal eine Bart-Konferenz, glaube ich, nach der in Emden oder so, wo das Thema Mission war. Und da war, glaube ich, eben, entweder war es der neue MIDI-Chef oder es war so einer der weiß ich nicht, also einer von sozusagen dem Vorstand, wie auch immer.
Meinst du Klaus Douglas oder Andreas Schlamm?
Ach, keine Ahnung, das ist auch wirklich lange, lange her. Und da war ich so ein bisschen irritiert, weil sozusagen, das sind ja im Prinzip die Profis für, also ich hätte jetzt so verstanden, wenn irgendwie jemand, der neue Chef vom Amt für missionarische Dienste ist, dass der weiß, was Mission ist und da Bock hat und weiß, was er da tut. Und der kam sozusagen zur Bart-Konferenz auf den Leuenberg, weil eben da Mission die Überschrift war. Und stellte sich so ein bisschen vor und sagte so, er kommt da eigentlich so ganz frisch rein, auch so ein bisschen quer, hat mit dem Thema jetzt nicht so viel bisher, er hat so ein bisschen wie du, du hast ja auch irgendwie 3, 4, 7, 8 Monate in dem ersten Jahr von deinem Beruf ja dafür genutzt, erstmal sozusagen deinen eigenen Stellenplan zu schreiben, ne? Deine eigene Jobbeschreibung.
12 Monate eigentlich, wenn wir mal ernst genommen.
Genau, und dann kam ja die Jesus Week schon auch.
Und Urlaub zwischendrin, nicht vergessen.
So eine Zeit hatte der, ist natürlich jetzt alles Sarkasmus, ja, also alle, die jetzt zuhören, das ist jetzt alles, natürlich
die Leute haten das schon wieder auf Insta,
ist aber nicht so gemeint und jedenfalls, da war ich so ein bisschen verwundert, weil der war eben auch in dieser Findungsphase, in dieser Jobbeschreibungsphase aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht ganz verstanden, der saß dann so da und sagte so, ja, ich bin jetzt dafür Mission zuständig und ich bin, habe das ein bisschen jetzt in die Hand bekommen und da wollte ich erstmal einfach so, da habe ich einfach wirklich mal so Google angemacht und habe so geguckt, Mission, weil immer gesagt wird, Mission, das ist so ein negativer Begriff, da können die Leute nichts mehr mit anfangen, Mission, das ist immer gleich so, das hat so einen Beigeschmack und den Begriff soll man eigentlich nicht verwenden und dann habe ich mal gegoogelt und da habe ich gesehen, Mission, das ist total an vielen Stellen, wir haben eine Mission und der Film Mission Impossible, da kommt ja überall Mission drin vor. Und da dachte ich dann, dass jetzt irgendwie noch eine Pointe oder so kam, aber sozusagen die bei der Beobachtung, das war die Beobachtung und bei der konnte ich immer nur zustimmen, aber mir blieb dann irgendwie offen, also zum Beispiel Mission Impossible oder wir haben eine Mission, das meint jetzt ja nicht, dass ich hier von Dorf zu Dorf ziehe und versuche, kleine und große Menschlein zu taufen. Aber vielleicht hab ich es auch damals einfach nur falsch verstanden. Aber reicht jetzt vielleicht? Das ist meine Erinnerung an MIDI.
Amt
für missionarische Dienste.
Die Tagung ist bisher nicht so ein Burner, aber da ist es ja gut, dass es immer einen zweiten Bildschirm gibt, auf dem man dann sozusagen noch andere Sachen machen kann. Ja, und Instagram nutzen für ein paar Q&As.
Imkerfortbildungen. aber was genau. Heute ging es um Evangelisation, oder was?
Genau, ja. Also theoretisch ist ja, was heißt theoretisch, auch praktisch ist ja meine Stelle auch so was, wo man sagen könnte, die ist irgendwie ja auch darauf aus, missionarisch zu sein oder da in eine Richtung sich aufzumachen. Und deswegen dachte ich, die Tagung könnte vielleicht auch interessant sein, neuen Input bieten und irgendwie mal einen Austausch oder so. Aber
du hast dich da selber angemeldet? Du hast gesagt, du willst das jetzt mal machen?
Ja, tatsächlich. Ich hatte, passiert, ne?
Das sind die Anfängerfehler.
Das ist fast wie Sonntag, als wir Skifahren waren. Das war auch so eher ein, passiert halt.
Macht man halt. Das Fichtelberg, wo warten ihr?
Wir waren auf dem, tatsächlich in Oberwiesenthal, auf dem Fichtelberg sozusagen, aber auf tschechischer Seite.
Kailberg. Klinovec. Klinovec.
Genau, ja. Klinovec war tatsächlich, war ziemlich voll. Und deswegen sind wir dann noch ein bisschen nach vorn gefahren, nach Necklid.
Necklid.
Genau.
Ruhlte jetzt nicht so, oder?
Na, Bruder, das ist so, also ich habe irgendwie vor...
Das ist jetzt nur nichts Ungewöhnliches.
Es ruhig.
Übrigens, by the way, David Maximilian Rothe, ich muss das jetzt den Klarnamen aussprechen, weil das nur mal einfach mal sein YouTube-Kanal ist. Ich war jetzt ein bisschen verwundert, das ist ja unser Boy, der es ruhlt in kompletter Länge ins Internet hochgeladen hat. Und ich muss ehrlich sagen, da sind noch nicht so viele Klicks. Ich meine, jetzt kann man den Algorithmus auch nicht mehr austricksen, aber das würde mich schon freuen, wenn da mal ein paar Leute frühs, mittags und abends nochmal, ach nee, das bringt ja nichts, ne? Man kann, wenn man von derselben IP-Adresse dreimal am Tag klickt, ist das trotzdem nur ein Klick, ne? Oder? Wie, oder?
Es bleibt auf alle Fälle, also wenn jetzt meinst du einen Daumen hoch oder die Views an sich?
Ne, die Views.
Ne, die Views, oder? die funktionieren, da kannst du schon durchlaufen lassen.
Also ich könnte jetzt selber am Tag 700 Mal da draufklicken und dann hätte ich 700 Klicks, oder was?
Also ich wüsste nicht, dass das YouTube ja dann irgendwann reglementiert, to be honest.
Wenn ich das gewusst hätte.
Nein. Was ich zu Sonntag berichten wollte, Bruder. Aber ich will dir ja auch nicht über deinen Mund fahren.
Nee, bitte.
Also ich
bin ja froh, wenn du mal was sagst.
Ja, genau. Schönen Danke, dass du mir auch den Platz dafür lässt.
Also ihr seid nach Bemmen gefahren.
Du bist so ein Arsch. Wirklich. So, wir sind nach Böhmen gefahren und ich habe ungefähr vor 3 Jahren Skifahren gelernt. Und ich muss sagen, wenn man da nicht ein bisschen dran bleibt, ne, und nicht wie ich jedes Jahr einmal fährt, dann kann man bestimmt auch fahren. Bei mir kommen jetzt mehrere Sachen dazu. Ich fahre ungefähr jedes Jahr einmal Ski und dann habe ich mir in der Vergangenheit auch immer Skimaterial ausleihen müssen, weil ich es nicht eingesehen habe, für Unsummen an Geld mir so eine Ausrüstung zu kaufen, wenn ich dann nicht damit fahre. Mittlerweile sind so ein paar alte Skier überall mal übrig geblieben, aber jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, jemand, der nicht Skifahren kann und dann noch mit solchen alten Krücken fährt, dann saßen wir im Auto, es hat natürlich an dem Tag geweht wie Sau und ich schaue meine Frau an und sage so, ja, also Skibrillen haben wir jetzt ja auch nur eine, meinst du, ich soll meine richtige Brille einfach direkt hier lassen? Und einfach wie so ein blinder Maulwurf gestört diesen Hang runterhechten. Und da sagt sie so, naja, kannst du ja machen. Und da habe ich mich dann trotzdem dagegen entschieden und bin dann einfach nur mit meiner Brille und zu meiner Schande auch ohne Helm diesen Berg dort immer runtergefahren. Und ich weiß nicht, ob du es dir so ein bisschen vorstellen kannst, wie so eine Piste ist. Die ist ja dann so ein bisschen eingegroovt. Also die ist ja jetzt nicht einfach wie so ein Sportplatz ebenerdig, sondern es gibt ja dann schon irgendwie so Hügel und so. Das Problem ist nur, immer wenn du im Lift hochfährst, beschlägt deine Brille und erst bei der Abfahrt wird die Sicht sozusagen wieder klar. Mit dem Zusatz, dass du natürlich immer irgendwie so ein paar Regen- oder Schneeflocken dann auf der Brille hast. Das bedeutet, immer am Anfang der Fahrt bin ich immer wie so ein Gestörter über diese Hügel und habe die alle weggeschrubbt, weil ich die natürlich nicht gesehen habe. Ich habe einfach nur gesehen, ja, da ist Schnee, okay, alles klar, los geht's. Und als ich dann unten war, hatte ich es so ein bisschen unter Kontrolle. Aber ich musste sagen, Risky. Das geht schon ganz schön auf der Oberschenkel, ne? Das geht ganz schön auf der Oberschenkel. Da habe ich wieder gemerkt, Sport ist nichts für mich.
Ja, das
Sport ist einfach nichts.
Wie, aber sozusagen deswegen war es jetzt nicht so gut, weil du keine Skibrille mit hattest. Aber Piste war geil, Leute waren cool, Bier hat geschmeckt.
Naja,
also hallo.
War mega.
Ich schenke mir hier nochmal nach so ein bisschen. Ja, war mega.
Ja, mega.
Und wart ihr dann noch tanken oder so? Habt ihr, war noch tanken?
Wir wollten tanken, aber der Diesel war leer an der Tankstelle tatsächlich. Habe ich noch nie erlebt, aber
Es gab aber keinen dann, Sinn mehr. Aber dann seid ihr, ja. Und wart ihr in Boschi da? Also hast du dich davon überzeugt, dass Boschi da tatsächlich bei Oberwiesenthal liegt? Oder seid ihr da?
Ja, aber das ist doch in Johann-Georgen-Stadt.
Ja. Ja, und dann Dresden, Pirna und dann durch die Oberlausitz.
Genau, nach Boschi da. Nee, tatsächlich war es ausgeschildert und wir sind ja dann unmittelbar vorbeigefahren. Ja.
So, jetzt genug von dem Trivialen, es reicht jetzt. Die Leute wollen Content, Inhalt, Dieben, ich will es nicht Deep sagen, Talk. Shit. Ja, ich weiß nicht, sollen wir in evangelisch reingehen?
Ja, du hast doch heute mal die Kategorie für uns mitgebracht, Justus.
Ich gehe jetzt mal ganz nah ans Mikrofon ran.
Oh, ich werde da ganz nervös.
Einfache Fragen von evangelisch.de. Mehr als du glaubst. Du.
Max, ich habe heute eine Frage mitgebracht, die Alisa gestellt hat, die schon mal richtig die geil anfängt und noch geiler weitergeht. Sie hat guten Tag, Ausrufezeichen. Ich bin evangelische Christin, Klammer auf, noch ungetauft. Klammer zu.
Ja, dann ist ja keine Christin. Nee,
und vor allem aber, dass sie konfessionell.
Die brauchen nur Systemzahler zählen.
Nee, das ist gemein. Also, guten Tag. Also, von, achso, und das Bild. Wie heißt dieser Content, den man einfach aus dem Internet laden kann?
Stock Image, meinst du?
Stock Image. Das Stock Image ist von Jonathan Dick und zeigt einen Jesus, zeigt eine Jesusfigur in einer katholischen Kirche. Guten Tag, ich bin evangelische Christin, noch ungetauft und verspüre öfter das Bedürfnis, in einer Kirche zu beten. Das ist ja erstmal legitim. Ja, leider kann ich nicht immer zu einer evangelischen Kirche gehen, um dort zu beten.
Die sind doch eh immer zu.
Die sind bei uns in immer zu, das stimmt wirklich. Meine Frage wäre, dürfte ich in einer katholischen Kirche vor einer Jesusstatue beten? Ich wohne nämlich direkt neben einer kleinen katholischen Kirche. Liebe Grüße. Ja, was würdest du Alisa antworten? Max,
ich würde sagen, evangelisch.de. Liebe Alisa. Ich würde ihr natürlich sagen, nur wenn sie sich am Eingang die Hände wäscht und dann auf diese Kniebänkchen, die es ja da gibt, oftmals gibt in den katholischen Kirchen, dann würde ich sagen, das darf sie.
Ja, das finde ich aber ganz
krass
immer. Die Knieposition
finde ich auch extrem geil, ja.
Wir haben ja eine relativ große katholische Rinnen- und Hörer-Community. Und da könnte man ja vielleicht mal jetzt eine kleine Umfrage starten. Ich bin wirklich großer Fan der Kniebänke in den Bankreihen. Und ja, da gibt's genau. Aber, also das ist geil gemacht und so ziemlich geil gemacht und wirklich geil gemacht. Meine Top 3 sind St. Michael in München. Wahnsinnig bequeme und schöne breite Kniebänke und unglaublich tolle messingne Unterarmablagen in den Banklehnen sozusagen. Direkt danach St. Cajetan in München, die Dominikanerkirche. Auch ganz tolle Kniebänke und Kathedrale Dresden, das ist auch wirklich, die sind auch wirklich toll gemacht. Da könnten vielleicht jetzt ein paar andere mal, vielleicht wäre das unsere Frage für Spotify. Was ist deine Favorite?
Kniebank.
Kniebank.
Das muss ich wirklich sagen, diese Kniebank fand ich auch sehr geil, das muss man schon sagen. Aber die Alisa, so prinzipiell muss man ja sagen, also ich glaube uns Katholen und Evangelen, wir geben uns ja schon eher die Hand so, ne? Wir sind ja schon eher dicke, von daher sehe ich jetzt, da hat jetzt kein Problem oder keine Hinderung, weswegen man in einer katholischen Kirche nicht als evangelischer Christ beten sollen dürfen könnte. Also, Ich wüsste jetzt nicht, dass da was dagegen spricht.
Ich würde auch sagen, also ich meine, ich verstehe natürlich die, also ich verstehe natürlich die diese Frage ist, ne, das ist ja irgendwie ein anderes Gotteshaus und es ist natürlich auch nochmal die, es wäre natürlich nochmal interessant zu fragen, was ist die Motivation der Frage, weil das ist jetzt eine. Ich hole mal kurz ein bisschen aus, weil eine Freundin und mich das jetzt in den letzten zwei Tagen sehr bewegt hat.
Ob das als, Kreuz leer ist oder voll?
Nee, als die, okay. Als Outing Church jetzt sozusagen begann und eine Freundin von mir, die das glaube ich wahnsinnig, also ich unterstütze es ja auch, aber sozusagen die das wirklich mit Emphase begrüßt und sagt, das ist jetzt endlich dran und endlich passiert das und toll und so weiter. Die sagte so, fällt dir das auch auf, wie selbst so eine ARD-Doku, hey Johann.
Hey Johann.
Hey, jetzt geh mal raus. Also so sie schrieb mir und sagte so, fällt dir das auch auf, dass selbst sozusagen so eine ARD-Doku, wo es um solche, also wo es so viel irgendwie um Verletzungen, um Einschränkungen und so weiter ging, wo so, dass selbst da die katholische Kirche und die da sitzen und sich erklären und versuchen sich zu rechtfertigen, dass all das, dass selbst sowas viel irgendwie geistlicher und tiefer und irgendwie spiritueller wirkt als irgendwie das meiste, was bei uns irgendwie stattfindet. Ja. Und da sagte ich so, ja, geht mir genauso. Ich fand die Doku auch eindrücklich und so weiter. Kam jetzt drauf, weil es könnte ja sein, und dann erzähle ich sozusagen von dem Gespräch mit der Freundin weiter, es könnte ja sein, dass Alisa, die Frage deshalb stellt, weil sie sagt, ich will sozusagen die Katholiken nicht ausnutzen, sozusagen, ich will sozusagen nicht bei den Katholiken sozusagen mal mit, so ein bisschen mitschwimmen, weil das dort schön und gut ist, aber am Ende lasse ich mich dann doch evangelisch taufen und nutze sozusagen die Katholiken so ein bisschen wie aus. Und da sind eben die Freundin und ich auch so auf den Punkt gekommen, wo wir so merkten, da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, weil Paul Tillich das ja schon vor 100 Jahren gesagt hat, wie krass wir an vielen Stellen von dem, was die katholische Kirche erschaffen hat, bis heute zehren. Und ist das nicht auf der einen Seite irgendwie unfair und irgendwie auf der anderen Seite nicht auch so ein bisschen schizophren, dass wir irgendwie die ganze Zeit von uns, also mit so einem Brustton der Überzeugung und auch so ein bisschen der Arroganz irgendwie sagen, ja, wir sind, guck mal, wie modern wir sind, guck mal, wie fortschrittlich wir sind, aber irgendwie an jeder Ecke irgendwie das Pilgern anfangen, die Exerzitien im Alltag irgendwie machen. Jeder ist immer total glücklich, wenn der katholische Prälat beim Kirchweihfest auch mit einzieht. Also sind wir da nicht auch ein bisschen fast bigott, dass wir irgendwie sagen, wir finden das alles natürlich nicht richtig und wir sind viel weiter und wir die Evangelischen, wir machen das alles, wir haben es begriffen und wir haben es geschafft. Gleichzeitig nehmen wir ganz viel von unserer geistlichen Substanz daraus und unsere Pfarrer fahren in dem Moment, wo sie irgendwie Auszeit machen wollen, fast immer in katholische Klöster und machen da irgendwie ihre stillen Tage und so weiter, um sich vom Burnout zu retten. So kam ich jetzt drauf. Es kann ja auch ein total ehrenwertes Motiv sozusagen dahinter sein. Und ich meine, die Frage zu stellen, kann ich auch einfach in einer anderen konfessionell geprägten Kirche beten, das ist ja auch ein ehrenwertes Motiv, zu fragen, ob das irgendwie geht so. Aber oh, ja. jetzt bin ich weit, weit ausge.
Du slidest heute immer mal deep rein. Du hast aber einfach auch Bock, heute zu erzählen. Du bist heute wieder Erzähler, Jussi.
Ja, und Johann war jetzt hier, der kleine Wirbelwind war jetzt hier für
Da bring dich immer mal kurz aus dem Konzept und dann ringst du nach Worten und man merkt so ein bisschen, du musst dich mehr darauf konzentrieren, was du sagst, und es float dann nicht mehr so bei dir.
Ja.
Das musst du noch ein bisschen trainieren, da musst du auch dann einfach im Gottesdienst mal sagen, hier Leute, redet auch einfach, wenn ihr es langweilig findet, dann damit ich mal ein Feedback krieg von euch.
Naja, also du würdest sagen, in jedem Fall, aber sozusagen bete dann auch in der katholischen Art und Weise sozusagen.
Naja, nicht zwingend, aber ich fand dieses Kniebänkchen immer ziemlich geil. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sich oftmals drüber unterhalten, es sollte Jesus jetzt rein theologisch noch an diesem Kreuz hängen oder nicht so. Da gab es ja auch verschiedene Auffassungen oder auch verschiedene Deutweisen, so des Erinnerungen daran, was er getan hat, deswegen ist er am Kreuz. Oder dann die Leute, die eher von der Auferstehung her denken, so, warum hängt er da noch, der ist doch auferstanden. Mhm. Also das meine ich, oder habe ich kurz überlegt, könnte das in ihrer Frage mitschwingen, weil sie ja auch so dieses Kreuz, die Statue so beschreibt, aber das will ich jetzt nicht unterstellen, das weiß ich bloß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das irgendwie da immer mal Thema war. Und ansonsten ist ja die Frage, also wo kannst du nicht zu Gott beten als evangelischer Christ? Ich meine, Luther hat uns da ja hier alles die Bahnen freigeschossen.
Ja.
Von daher, also let's go.
Alisa, ich finde es gut, mach das, geh in die kleine katholische Kirche bei dir nebenan. Ich glaube, das ist ein guter Ort, und ich glaube, wenn du gerne dort betest, dann ist das schön. Aber wenn du, und das jetzt als letzter Satz, wenn du das Gefühl hast, du bist wirklich super gerne in dieser Kirche und das, was dort passiert, das gibt dir was, dann solltest du vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob du vielleicht einfach bei den Katholiken besser aufgehoben bist, wenn du dort deine geistliche Heimat gerade findest.
Das ist auch übelst geil, dass du so antwortest, so als würde sie hier den Podcast hören. Das ist ziemlich niedlich gewesen.
Vielleicht können wir sie irgendwie ausfindig machen und ihr die Folge zukommen lassen.
Dann müssen wir ihr mal in die DMs leiten. Hey, wir haben einen Podcast für dich gemacht.
Naja, okay. Ja, das war evangelisch.de. Und jetzt gehen wir direkt über in unsere beliebteste Kategorie, unsere frequentierteste Kategorie, die Kategorie, die The Lifeblood of Podcasting in this time ist: Feedback. Feedback. Max, was hast du uns rausgesucht?
Also, ich weiß nicht warum, aber die Leute können dich extrem gut leiden. Niemand hat meinen Pitch auch nur im Ansatz gefühlt. Ich habe keine Bestätigung bekommen zu meinem Pitch, sondern nur Leute, die gesagt haben, ja, Dietrich von Freiberg finde ich gut. Und das haben mehrere Leute gemacht. Das heißt, wahrscheinlich wird es jetzt einfach bei diesem langweiligen Namen Dietrich von Freiberg Weg oder whatever.
Nein, Dietrich Weg. Einfach nur Dietrich Weg.
Okay.
Du hast irgendwann angefangen von. Ich habe zwei gute Feedbacks dazu bekommen. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen. Ich habe ja bei Insta auch eine Umfrage gemacht, und die war wirklich mit absolut überwältigender Mehrheit für Dietrich Weg. Da gab es nur Leute, die das irgendwie spaßeshalber in Justusweg nennen wollten, die damit Nein gestimmt hatten. Also sozusagen der Großteil war wirklich, über 93%, 94% waren für Dietrichweg. Und zwei sehr gute Hinweise. Birgit hat geschrieben, dass es doch eine gute Idee wäre. Also sie hat eigentlich dir beigepflichtet, das irgendwie Freiberger Weg zu nennen, weil dann würde die Brauerei das Ganze sponsern.
Oh!
Ja? Und das ist natürlich, also egal wie viele Leute für Dietrich Weg waren, das Argument schlägt ja im Grunde alles.
Alle.
Also, was soll man da noch sagen? aber dazu vielleicht später mehr. Und der und einfach die anderen, die mir noch was gesagt haben, sind die Macher von Bergstadtspaziergang, einem sehr guten, also sozusagen.
Ach, die machen den, die Fotografien, ne?
Den Freiberger Fotografen, die wirklich geile Arbeit leisten. Die hatten nur gesagt, und das könnte ja noch mal kurz hier zur Sprache kommen, die sagten, und da bin ich irgendwie unsicher, dass Dietrich Weg besser und schneller von sozusagen über die Lippen geht als Dietrichs Weg. Also sie sagten, das S muss weg. Und die, also wenn jemand Marketing kann, dann die beiden, deswegen habe ich das sehr ernst genommen. Also ich bin jetzt, also das Feedback war so, dass ich auf Dietrich Weg gehe und wir, liebe Freiberger Brauerei, das heißt aber nicht, dass wir hier nicht eine Kollabo irgendwie ins Leben rufen können. Ob wir irgendwie vielleicht aus dem Pilgerweg einmal im Jahr für einen Nachmittag einen Bierwanderweg machen. Das
ich sehe uns schon zur Himmelfahrt, Bruder, auf diesem Weg. Absturz.
Ein Glück ist die jährliche Wallfahrt am Pfingstmontag. Ja, da ist Himmelfahrt noch ganz frei.
Genau. Übrigens, Birgit war auch diejenige, die in die DMs geslidet ist und gesagt hat, also von den Inhalten her hätte sie die letzte Folge Lieder lieber, ich zitiere, Rumsen und Bumsen genannt. Und ich dachte mir, Birgit. Na, wenn die Leute jetzt schon einen Titel vorschlagen, vielleicht können wir einfach die Folge so nennen. Einfach Rumsen so out of nowhere. Rumsen und Bumsen. Das wäre so ein bisschen clickbaity.
Ja.
Kann man ja machen.
Ne? Aber machen wir. Dann einigen wir uns da drauf. Ist ein toller Titel. Apropos toller Titel, sollen wir zum Thema kommen?
Ich habe noch ein Feedback tatsächlich auch, was unser Thema angeht. Das kommt ja nicht oft vor, aber wenn es vorkommt, dann will ich es doch mal erwähnen.
Dann wollen wir es doch honorieren.
Und zwar, es ging ja um die Konsumkirche, ne? Also immer mehr Leute konsumieren. Wir hatten über die Livestreams geredet. Es gab tatsächlich einige, die geschrieben haben, danke für den echt wertvollen Gedanken, der ich nehme an, vielleicht auch aus einer Haltung heraus, wo man sich selber ertappt hat. Mir ging es ja auch ähnlich so, dass ich da viel am Konsumieren bin. Und es wurde die Frage gestellt, und zwar, wie bekommen wir mehr Menschen durch unsere Strukturen in Aktivität, sozusagen, um aus dieser Konsumhaltung rauszukommen? Das bedeutet also, der Gedanke ist, das, was gerade schon da ist, wie können wir da mehr Beteiligung schaffen? Da wurde natürlich unter anderem dann auch wieder auf den Gottesdienst geschielt und so, also wie kann da mehr Dialog stattfinden und so weiter und so fort. Das wurde dann weiter ausgeführt und den Gedanken fand ich auch krass, weil die These wäre dann, diese raus aus der Konsumhaltung rettet uns das die Kirche, weil es ja gerade so ist, dass die nur konsumieren oder so nebenher laufen, die brechen irgendwie weg und es bleiben nur noch die Aktiven übrig. Das heißt, die These wäre dann, wenn wir uns sozusagen aus so einer Konsumhaltung rauskommen, haben wir automatisch wieder ein Wachstum, wäre die These sozusagen.
Ja, aber das verstehe ich.
Fand ich eine steile These. Naja, also der Ansatz ist sozusagen, nehmen wir mal an, es gibt einen Gottesdienst am Sonntag, da gehen jetzt 80 Leute hin und irgendwie konsumieren sie diesen Gottesdienst genauso, wie vielleicht 300 Leute einen Livestream konsumieren. Wenn es aber darum geht, wer ist in der Gemeinde beheimatet oder vielleicht auch irgendwie aktiv im Glauben oder so sind es dann doch eher die Leute, die sich auch aktiv einbringen in Hauskreisen, in irgendwelchen Diensten oder so. Also das ist sozusagen die Unterstellung der These. Und das sind ja auch die sozusagen bei, wenn es darum geht, dass sich unsere Gemeinden immer mehr ausdünnen, ja eher noch da bleiben. Das heißt, die These wäre, wenn wir Leute mehr in Beteiligung bringen, sozusagen, also aktivieren, dann nicht, dann sterben sie uns weg, dann fallen sie uns auch nicht weg auf der anderen Seite.
Ja, okay, das.
Okay. Genau, also das wäre die These. Und ich, trotz des allem, dass wir ja gesagt haben, hier Konsumkirche ist irgendwie schwierig.
Ich check das schon, also.
Genau, hatte ich aber dann kurz überlegt, ist es nicht aber trotzdem auch okay, mal zu konsumieren? Weil ich kenne das von mir, zum Beispiel, das ist. dass du jetzt nicht die ganze Zeit immer auf Sender sein kannst. Also du kannst das natürlich schon, aber wir müssen ja auch an die anderen Leute denken, die das nicht können. Ja, und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ist es nicht auch okay, einfach mal so einen Gottesdienst zum Beispiel auf sich wirken zu lassen, ohne dass man jetzt irgendwie hier Menti und Slido und irgendwie mit auf Zettel irgendwas schreiben muss oder keine Ahnung was machen muss.
Aber das ist schon nochmal ein Unterschied. Also die... Ich würde jetzt schon nochmal den Unterschied machen, aber das ist natürlich jetzt meine Prägung. Ob jetzt der liturgische Gottesdienst, so wie ich ihn feiere und wo ich, von dem ich denke, dass er eigentlich die so eine Grundform ist für alle, das ist alles sehr steil, das weiß ich. Da würde ich jetzt schon nochmal die Rückfrage stellen, ob das, was die Gemeinde dort tut, Konsum ist. Natürlich ist nicht die Gemeinde die am Altar steht, aber ich glaube, dass die Gemeinde, die Liturgie des Sonntagmorgens in der Kirche mitfeiert, schon nochmal was anderes tut, als die, und dagegen ist hin und wieder überhaupt nichts einzuwenden, unterwegs oder auf dem Sofa oder wie auch immer eine Predigt, eine Message oder was auch in den Lobpreis sich mal angucken. So, also ich würde sagen, der Unterschied ist schon der, dass diese Gottesdienstgemeinde in der Kirche vor dem Altar bei den brennenden Kerzen mit dem Pfarrer sich hineinbegibt in ein Geschehen, was sie schon mitgestaltet. Nicht nur dadurch, dass sie die liturgischen Antwortgesänge singt, zum Gebet aufsteht, zur Evangeliumslesung aufsteht und so weiter, sondern der Unterschied ist schon der, dass sie sich ganz bewusst auf den Weg gemacht hat. Und natürlich kann man sich innerlich auf den Weg machen und natürlich kann man auch im digitalen Raum wirklich etwas tun. Das ist nicht Quatsch, was da passiert, sondern das ist real, das ist eine Wirklichkeit, an der andere teilhaben, die das Leben von Menschen prägt, ohne Frage. Aber das, was sonntagmorgens in den Gebäuden, die wir für Gott gebaut haben, an den Altären, die wir für ihn errichtet haben, mit den Gesängen, die wir seit Jahrtausenden für ihn singen, stattfindet. Das ist substanziell etwas anderes, weil es die Menschen in faktische Gemeinschaft miteinander und mit Gott ruft. Und das ist sollte man nochmal wirklich im Rahmen von einer Tagung oder im Rahmen von einem Gesprächsprozess mal beginnen, ins Wort zu nehmen, weil ich glaube, hier ist ein starker Einfluss von den Reformierten und auch den Evangelikalen spürbar, die beispielsweise die sakramentale Präsenz Gottes im Sonntagmorgensgottesdienst nochmal anders deuten und beispielsweise den Gottesdienst, was jetzt die Evangelikalen anbelangt, viel mehr in den Kategorien des Lobpreises, der Anbetung und sozusagen dessen, was ich mir jetzt für die Woche mitnehmen, denken, ohne dass ich das kritisieren möchte. Aber es ist ja das Zusammenspiel von gerufen werden, sich in die Präsenz Gottes bringen, Gott bitten, dass er kommt, ihm begegnen in seinem Wort, ihm begegnen in seinem Leib und Blut, in der Gemeinschaft zu erleben, dass wir mit ihm auf dem Weg sind und dann wieder tatsächlich faktisch praktisch aus der Kirche hinaus in diese Welt sich senden lassen. Gesegnet von dem Pfarrer oder der Pfarrerin, die den Segen ausgesprochen hat. Das führt jetzt zu weit, aber ich würde schon noch mal...
Man merkt auf alle Fälle, Gottesdienst, dein Herz geht wieder auf.
Ja, ich glaube wirklich, dass der Präsenzgottesdienst Sonntagmorgens 10 Uhr in der Kirche, in der liturgischen Form, die Mitte der Gemeinde ist. Das meine ich wirklich so, wie ich das gerade gesagt habe. Ich glaube, das ist das Zentrum von dem, wozu wir berufen sind und von dem, was wir Woche für Woche machen. Und da drumherum gibt es unglaublich viel anderes, was sehr, sehr gut ist. Aber das ist nicht ersetzbar durch meinen Blick auf den Laptop, wo weitaus geiler ausgeleuchtet, weitaus schicker angezogen und weitaus abgespaceter irgendwie durchformuliert die Message kommt. Aber das ist ja nun die weltbeste Überleitung zum Thema, oder?
Ja, genau. Nur um das kurz abzuschließen, wie letzte Woche war ich ja dann hängen geblieben, von wegen, ist es nicht möglicherweise dann die Hausgemeinschaft, der Hauskreis, wo sozusagen der Austausch stattfindet, so von wegen Next Steps, Next Level. Ich denke, wenn man deiner Argumentation folgt, und ich glaube, da ist durchaus was dran, dann braucht es mehr wieder eine Sensibilität für das, was wir Liturgie nennen und was tatsächlich auch im Gottesdienst passiert, dass wir explizit sagen, deswegen stehen wir jetzt auf und deswegen machen wir XYZ, weil ich glaube, dass das ein Wissen ist, was verloren gegangen ist und was man erstmal wieder im Kopf braucht, damit man weiß, ah, okay, deswegen macht man das und dann kann man eher nochmal ins Gespräch kommen, was heißt, wie man das findet oder ob das irgendwie nochmal eine andere Form braucht oder was weiß ich was, dann kommt man eher nochmal ins Gespräch kommen. So, jetzt rein ins Thema. Ich hätte jetzt gesagt, du hast mir diese Woche ein Bild geschickt oder einen Beitrag viel mehr und ich war erstmal verwundert und dachte, hä, was ist denn jetzt wieder? Und es ging anschließend an tatsächlich unser Thema letzte Woche, müsste es gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Also nicht ans Thema, aber an unser Gespräch. Es ging ja um durchaus diese Doppelpfarrerrollen, die jetzt sozusagen im digitalen Raum sind, aber eben auch noch irgendwie eine Ortsgemeinde haben. Und du hast mir eine Story geschickt, so von wegen, es gab irgendwie für den Gottesdienst nur eine Gottesdienstanmeldung und irgendwie ging hervor, trotzdem bereitet man sich da drauf vor. Und währenddessen man aber auf Instagram möglicherweise, weiß ich wie viel, 20.000 Follower hat oder so.
Ja.
Und wir haben dann eigentlich ein bisschen drüber geschmunzelt, wie es denn, also ich glaube, man kann ja, vielleicht ist es jetzt schon zu viel Meinung, was ich dem Thema vorwegnehmen will, aber man kann ja von beiden Seiten vom Pferd fallen irgendwo. Aber möglicherweise wäre es von der anderen Seite vom Pferd gefallen, wenn man irgendwie so analog, ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders sagen soll, oder im analogen Gottesdienst irgendwie, also wenn da gar nichts mehr geht, aber dafür im digitalen Raum, ich weiß nicht, also ich muss sagen, heute durch diese Evangelisations-Dingsi wurde ich so ein bisschen geerdet, weil da wieder dieser Tenor war, lass uns doch auf das Gemeinsame schauen, kleinster gemeinsamer Nenner und so eine Sache, aber
ja. Also ich würde jetzt mal, und ich nehme das auf meine Kappe, ich würde es mal konkret machen. Ich erzähle, weil ich habe es auch geschickt und das ist jetzt ein bisschen schade, dass es ihn trifft, weil er, glaube ich, gar nicht so repräsentativ für vieles von dem steht, was wir hier hin und wieder mal ins Wort nehmen. Aber genau, der Pfarrer, der auf Instagram Was ist der Mensch ist, der hat, jetzt müsste ich nachgucken, aber ich habe kein Internet. Ich glaube, der hat so 7, 8, 9, 10.000 Follower. Und ist auch Teil des Yeet-Netzwerks. Macht wirklich super erfolgreiche digitale Arbeit im digitalen Raum. Und postete halt in die Story vor 3 Tagen, dass er, das war glaube ich Samstagabend, dass er für den Gottesdienst am Sonntagmorgen, da wird das anscheinend mit Anmeldungen gemacht, eine Anmeldung hatte. Am Ende sind das dann mehr geworden, aber das reihte sich ein in ein Phänomen, was sich jetzt öfter mal mir geboten hatte. Wenn wir, zum Beispiel gab es jetzt eine ARD-Doku über feministische und sozusagen progressive Influencerinnen, die Kirche verändern wollen und da war auch so ein Kameraschwenk dann durch den Sonntagmorgensgottesdienst und da saßen also gefühlt 4, faktisch vielleicht 11 drin. Wir reden aber nicht über ein Dorf in Notz, was weiß ich, Hessen, früh 7:30, sondern um, wir reden über Berlin, sonntags um 10 oder um 11. Das heißt, die Gemeinde dort wird wahrscheinlich 2.000, 3.000, 4.000 Mitglieder haben und von denen saßen 8, 9, 10, 11 drin. Und das hatten wir ja schon im Bezug auf die Gründer der Basiskirche oder auch Seligkeitsdinge mal angesprochen, dass diese Leute, die im digitalen Raum unheimlich erfolgreich sind, viel, viel erfolgreicher als wir, was wir anerkennen und wo wir merken, so, wir machen nicht so gute Arbeit im digitalen Raum wie die, Punkt. Die haben das verstanden, die machen das besser, die haben eine viel größere Reichweite. Und gleichzeitig sind aber die Kirche, also das, was sonntagmorgens bei denen in der Kirche passiert, ist nicht so frequentiert. Und das hat uns, also natürlich, so da sind wir ehrlich, das hat uns natürlich eine gewisse Genugtuung verschafft. So ehrlich sind wir. Aber es hat uns dann eben zu einem Thema gebracht, was wir jetzt noch in 10 Minuten kurz besprechen wollen, so wie das immer bei uns im Podcast ist. Also die Frage, wie bewerten wir das? Oder also so vielleicht A, ist mal so als Analyse, wie erklären wir uns das, dass irgendwie solche Sachen so in Anführungsstrichen vor Ort draußen bei den Leuten, wie es früher hieß bei Norbert Blüm, nicht so ankommt. Und die Frage, was heißt das für uns? Also so, was machen wir draus, dass irgendwie Leute, die 24.000 Follower im Internet haben, sonntagmorgens zu 12 Leuten sprechen? Was heißt das für uns? Und Max, du bist der Profi, do it. Eieiei, das ist ja jetzt...
Ja, also... Ich hing gerade
so richtig dargestellt. Ich habe es richtig dargestellt.
Ja, auf alle Fälle. Ich weiß nicht so richtig, wo ich ansetzen soll, weil also mein erster Gedanke, den ich heute jetzt dazu habe, als du es nochmal so aufgerollt hast, ist so: Ist es vielleicht einfach gut, so arbeiten die Leute jetzt einfach in ihren Gaben? So haben irgendwann Theologie studiert, sind in den Fahrdienst gegangen, haben gemerkt, hier Mensch, in der Gemeinde läuft nicht so, ist nicht so ihrs, aber im digitalen Raum haben sie gemerkt, läuft bei denen. Kann ja gut sein, dann können wir sagen, hey, ist doch schön, wenn wir uns da irgendwie so reinteilen können und sowohl bei dem einen Sachen gut vorkommen, als auch bei der anderen Sache. Und dann, wenn ich so weiter drüber nachdenke, finde ich es auf der anderen Seite manchmal blöd, dass man ja so berufsblind einfach wird, sozusagen, dass man den Blick für das andere verliert. Also, was ich manchmal blöd finde zum Beispiel, ist, dass man den Blick so ein bisschen von der Basis verliert. Oder dass ich manchmal denke, ich habe heute wieder den Missionsauftrag gehört und so, dann denke ich mir, frage ich mich oftmals wieder, ja, wo ist das Karitative eigentlich gerade bei dir, Max? Wo bist du gerade irgendwie für arme Ausgestoßene und keine Ahnung wie da? Also, dass so ein bisschen der Bezug fehlt, aber da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Und, also was ich mir so von Menschen halt wünschen würde, die im digitalen Raum Erfolg haben, dass sie das irgendwie auch ins Analoge transformieren können oder sagen, okay, ich mache mich auch da auf den Weg und möglicherweise, wenn die Gemeinde eben so ist, wie sie ist, dass ich sie irgendwie wieder neu begeister oder irgendwie auf die Leute zugehe oder in Kontakt mit ihnen trete oder eben guck, wie man da was machen kann. Aber das passiert eben nicht und man könnte den jetzt unterstellen, dass sie dann halt den einfachen Weg einfach gehen, so von wegen, naja, ich habe im Digitalen habe ich halt einfach meinen Erfolg und dann mache ich es eben da und ist ja egal, ob es auch die Kohle stimmt am Ende des Monats. Aber ich weiß nicht, und auf der anderen Seite denke ich, die andere Perspektive wäre, nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn man jetzt sozusagen Gemeindepfarrer ist und der Gottesdienst läuft, da eben zu sagen, okay, da gibt es eben auch noch was anderes ganz analoges, so von wegen, wie kommen wir irgendwie in der Gesellschaft, im Dorf, in der Stadt irgendwie auch vor und beim Feuerwehrfest können wir das jetzt übersetzen. Oder aber eben auch, wie können wir auch nochmal uns weiterentwickeln und was bedeutet das in der nächsten Generation? Die kommunizieren ganz anders, die schauen ihre Videos auf YouTube an. Wie können wir denn die erreichen? Und da finde ich es halt dann nochmal, und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ich jetzt nicht alleine lösen kann, wie können wir uns da auf die Reise machen, zu überlegen, wie funktioniert das, in Anlehnung an letzte Woche, nicht so, dass es einfach nur ein Konsum ist. Vielleicht als ersten Aufsatz mal. Oder halt willst du noch was nachfragen oder nachschieben?
Nee, also die Frage, das sind auch exakt die Fragen, die ich mir gestellt habe. Und die Frage, die mir aber bleibt, ist, weil zum Beispiel mein Internetauftritt funktioniert ja total anders. Also das haben wir ja schon total oft besprochen. Das wird ja bei mir jetzt besser, aber mein Internetauftritt ist ja eigentlich immer noch total viel Quatsch. Also ich glaube, man durch die Haltung, die man bei mir erkennt man auch total viel von dem, woran ich irgendwie glaube und was ich irgendwie machen will und was mir wichtig ist und so weiter. So. Aber ich mache überhaupt nicht eine Influencer-Arbeit wie die großen Accounts so. Und die das muss man anerkennen und man muss sehen, wie strukturiert und wie gut und wie weitreichend sie das machen. Aber ich suche immer noch nach einer, du warst ja schon sozusagen immer so wie vorgestellt mal im Kopf von was ist der Mensch, von Seligkeitsding und so weiter, und hast du überlegt so, ja, was könnte denn der Grund sein? Bei mir ist noch so die Frage, weil ich ja auch, ich bin irgendwie Dorfpfarrer, der irgendwie auch relativ viele Follower irgendwie im Internet hat und irgendwie die bei mir im Dorf wohnen, die sind auch meine Follower, und ich frage mich dann natürlich auch immer so, wenn die jetzt irgendwie diese Sylt-Posts oder was auch immer irgendwie sehen, so, ja, also nicht, dass die jetzt Sonntagmorgens dann irgendwann aufhören, im Gottesdienst zu sitzen, weil sie sich denken, sag mal, hat der einen Komplettschaden? Zum Glück tun sie das nicht, aber die Frage, die mir halt noch bleibt, ist, was ist der Grund dafür, dass sozusagen, wie ist das möglich, dass irgendwie jemand so eine große Followeranzahl hat und auf der anderen Seite Probleme hat, sozusagen die ersten drei Reihen voll zu kriegen? Also hast du da, das wäre erstmal interessant für mich, wie kommt das denn zustande? Also ich meine, in der ARD-Doku über diese feministischen Theologinnen und Theologen und diese da wurde das halt teilweise halt deutlich. Da wurde halt gefilmt, wie halt die Leute aus der Kirche rausgehen und sagen, ich will sowas nicht hören. Ich will von der Kanzel nicht solche politischen Standpunkte hören. Ich will irgendwie die Bibel ausgelegt bekommen und ich will das und das. Ich brauche noch 5 Minuten, okay? So. Also da wurde das so ein bisschen deutlich, dass es einfach irgendwie eine gewisse Klientel von Leuten gibt, die halt von sowas nicht hören. Die halt gefrustet sind. Aber bei den anderen denke ich mir so, das sind sozusagen im Internet, so wie ich sie erlebe, sind sie super umgänglich, wirklich cool, nahbar. Die scheinen super viele Fans zu haben. Warum ist denn die Kirche nach sächsischen Maßstäben leer? Also sozusagen, wenn bei mir ein Großschirmer mal weniger als 40 sitzen, mache ich mir Sorgen. Aber meine Gemeinde ist halt 700 Mitglieder stark. So, also das ist ja ein Unterschied.
Ich glaube, wir ringen immer noch damit oder wir sind immer noch auf der Suche, wie wir uns eigentlich im Netz präsentieren sollen oder wollen, weil es ist natürlich so, wenn du jetzt Influencer bist und einfach nur Livestreams und irgendwelche Let's Plays hochlädst und jetzt sagst, ich komme auf die Gamescom, dann rennen die Leute, die oftmals Jugendliche, scharenweise zur Gamescom, kaufen sich nur deswegen die Tickets mit ihren Eltern, irgendwelche Mutti-Zettel, fahren 600 Kilometer durchs Land, nur um dann einfach mal in der Nähe zu stehen, nicht mal die Chance auf ein Autogramm zu haben oder dass ich dir einen feuchten Händedruck geben kann, sondern nur damit ich mal in einem Raum mit dir gewesen bin.
So wie wir zweimal die Woche nach Dresden fahren, um irgendwie hoffen, Adlerson zu treffen.
So wie wir es mit Adlerson machen. Jetzt passiert aber was Spannendes, dass das eben genau bei diesen christlichen Influencern noch nicht passiert. Beziehungsweise nur in der christlichen Bubble passiert. Wenn dann, keine Ahnung, ich an die Social Media Night denke und man dann sieht, oh, hier, da ist jemand von den O-Bros und keine Ahnung, ah, krass, den sehe ich sonst nur da oder habe ich nur sonst, da hat er sonst wie viele Follower und so. Und das passiert halt nur in der christlichen Bubble und das ist ja auch das, was wir bei Basis Kirche erwähnt haben. Das sind ja einfach nur Leute, die sind eh schon beheimatet, die stecken eh schon in irgendwelchen analogen, teilweise Bezügen drin und werden dort erstmal aufgesammelt. Möglicherweise erstmal nur anfänglich und on the long run nicht. Weiß man nicht. Woran das jetzt liegt, ich glaube, dass wir immer noch nicht den Typ oder den richtigen Stil gefunden haben, beziehungsweise das Format, wie wir dort auftreten. Also es ist das, was wir vor 3 Folgen hatten. Es ist halt so dieses in die Hände klatschen und sagen, Leute fragen mich, ob ich an Gott glaube. Ich sage ja, und das ist dann der Real. So. Also die Leute können mir sagen, was sie wollen, aber zum Beispiel Lisa und Lena, einer der größten deutschen Accounts sozusagen, beide Christinnen. Und wenn du die Reels und die TikToks anguckst, die sind halt auch einfach, ja, die sind, die bauen halt einfach, da ist der Content halt einfach viel säkularer und es kommt einfach mal in einem Nebensatz dann sozusagen was Christliches vor. Und das scheint viel besser zu funktionieren, als wenn ich explizit christlich auftrete. Aber es ist jetzt nicht so, also ich kann dich leider nicht damit trösten, dass ich jetzt die Lösung hier parat hätte, wie es besser funktionieren kann.
Aber vielleicht, also ich meine, wir müssen ja ein bisschen auf die Zeit jetzt auch gucken, nicht nur, weil Johann mir jetzt gleich die Bude komplett abbrennt, aber die, du hast mit der Analyse, denke ich, recht, dass das Problem ist, dass wir immer noch auf der Suche nach der Form ist, die eben diese verschiedenen Wirklichkeiten, und da spreche ich überhaupt nicht irgendwie von analog, digital, sondern eben den vielen Wirklichkeiten, die eben das Pfarramt, das die christliche Existenz irgendwie hat, integriert. Wir schaffen das nicht. Und es gibt halt die geilen Accounts, die in der Regel relativ ins Extreme gehen. Also es gibt ja auch super konservative Instagram-Accounts, die super erfolgreich sind. Also es gibt ja auch sozusagen konservative Accounts auf christlicher Seite, die groß sind. Aber es gibt, also der Großteil, ich meine, das ist jetzt sozusagen meine irgendwie sächsische Dorfpfarrerperspektive, aber ich würde sagen, dass der durchschnittliche Yeet-Influencer so meilenweit von der Lebensrealität meiner Gemeindeglieder ist, in die progressive Richtung, dass er, also überhaupt nicht extrem ist, aber dass er halt einen gewissen Amplitudenausschlag irgendwie darstellt, der halt im Internet halt super gut funktioniert, weil halt irgendwie sozusagen Extremeres mehr geklickt wird und mehr konsumiert wird, Stichwort Konsum. Wahrscheinlich sozusagen so wuppt man ja nicht einen völlig normalen Gemeindealltag. Also sozusagen, wenn ich zum 85. Zum Kaffee trinken gehe, wollen die ja in der Regel nichts über non-binäre Geschlechtsidentitäten irgendwie hören. Also meistens nicht. Also bei mir kommt es natürlich schon einmal vor, aber das ist natürlich meine privilegierte Position des sächsischen Dorfpfarrers, dass ich hier auch solche Gemeindeglieder über 80 habe. Johann, achso, das ist das darfst du kurz haben. Spielt er hier mit der Taschenlampe. Wir müssen, wirklich, der macht mir hier alles kaputt. Wir müssen das jetzt hier beenden. Wir fragen mal jetzt alle, die das gehört haben, nach Feedback und reden in der nächsten Folge weiter drüber.
Ja, das können wir tun. Vielleicht habt ihr auch ihr die Lösung parat oder ihr ein paar Thesen, warum sozusagen diese berühmten Pfarrerinnen und Pfarrer eben gerade nicht schaffen, so einen Run auszulösen, dass auch ihre Gottesdienste sonntags voll sind. Ja. Als offener Ausgang. Insofern würde ich sagen, Jussi, viel Spaß jetzt mit Johann und noch weiter auf Hiddensee.
Jetzt gibt's Abendbrot.
Jetzt gibt's Abendbrot. Ja? Wir hoffen mal, dass die Podcast-Folge es irgendwie online in eine Dropbox geschafft hat. Und ich
lade die heute
kann.
Nacht irgendwie hoch und dann gucken wir mal,
und dann würde ich sagen, kannst du dich jetzt noch verabschieden und ich bin raus und sag ciao, Kakao.
Ihr Lieben, danke, dass ihr, das war echt eine wilde Folge, da war viel durcheinander und wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Danke, dass ihr uns hört und wir würden, ich glaube wirklich, das ist eine Folge, wo wir echt drauf angewiesen sind, dass ihr mitredet. Uns würde das echt interessieren. Vielleicht verlinken wir beim Posting auch irgendwie Jörg und die, also vielleicht machen wir das, vielleicht kriegen wir damit mal einen Kontakt, also einen produktiven Kontakt zu den Leuten vom Yid-Netzwerk, weil also wir würden euch ja wünschen, dass eure Kirchen auch voll werden. In diesem Sinne, alles, alles Gute, bleibt gesegnet, ihr alle da draußen. Macht's gut und teilt und teilt es und sagt es allen weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.